Willkommen, Sophie Passmann, auf unserer Hollywood-Schaukel.
Dankeschön. Ich hatte jetzt schon großen Spaß an der Hollywood-Schaukel.
Was verbindest du mit Pop?
Mit Pop verbinde ich als allererstes Popmusik. Also ich will das gar nicht so verkopfen, nur weil wir auf der Republika sind. Erstmal denke ich an Britney Spears, bauchfreie Oberteile und Hüfthosen. Und dann denke ich an Popliteratur. Christian Kracht und Benjamin von Stuttgart-Barre, die in engen weißen Jeans je vertrinken und sich gegenseitig erzählen, wie geil sie sind. Das ist für mich dann Popliteratur. Und dann im nächsten Schritt, wenn ich es verkopfe und an Republika-Pop denke, denke ich daran, an alles, was vielleicht ein bisschen Mainstream und populär ist. Also coole Influencer, Influencerinnen mit großer Reichweite. Ich bin abgelenkt, weil das quietscht jetzt, diese Hollywood-Schaukel. Ich beanspruche die Hollywood-Schaukel härter als gedacht, oder? Daran denke ich bei Pop. Popmusik, Popliteratur und Influencer und Influencerinnen.
Und die Republika an sich als Konferenz, warum ist sie in deinen Augen wichtig?
Die ist wie jede Branchenveranstaltung wichtig zum Vernetzen. Also die ist genauso wichtig oder unwichtig wie ein Branchentreffen aller stahlverarbeitenden Berufe. Es ist halt wichtig, die Leute kennenzulernen, die man jeden Tag auf Twitter sieht. Also es gibt halt wirklich Leute, die kenne ich seit 3 Jahren auf Twitter, weiß, wo die letztes Jahr Urlaub gemacht haben und wann die größte Tochter den ersten Milchzahn verloren hat von Twitter und habe die noch nie im echten Leben getroffen. Und um das zu ändern, ist die Republika super.
Und hast du in den letzten Tagen besondere Panels gesehen, irgendwas, was du so als Highlight wahrgenommen hast oder was heute noch kommt? Hast du da noch einen Tipp?
Also ich glaube, das ist jetzt ein nicht besonders nischiger Tipp, aber ich fand auch die Ansprache von Sascha Lobo am ersten Abend auf der großen Bühne, die er jedes Jahr zu irgendeinem Thema macht, sehr eindrücklich, weil ich das erste Mal auf der Republika bin und das erste Mal dann auch so eine Sascha Lobo-Rede live sehen konnte. Ich war sehr beeindruckt von der Klarheit und der Seriosität, die man auf der Republika, finde ich, vor allem gar nicht erwartet. Also die Intellektualität schon, aber es war eine sehr aufrichtige Stimmung die ganze Zeit. Eine sehr, sehr angestrengt denkende Stimmung. Das mochte ich wirklich. Und dass er unglaublich kluge Sachen sagt, geschenkt. Natürlich sagt Sascha Lobo die ganze Zeit nur unglaublich kluge Sachen. Dafür würde er auch bezahlt. Also nicht heute Abend wahrscheinlich. Aber das fand ich sehr eindrücklich. Aber ansonsten muss ich gestehen, habe ich mir sehr wenig angeschaut, weil ich das erste Mal ja hier bin und das erste Mal einen Talk gehalten habe am ersten Abend und mir davor nichts anschauen wollte, weil ich das Gefühl hatte, ich bin dann so voll im Kopf, wenn ich mir so viele Sachen anschaue.
Kannst du, weil du gerade schon deinen Talk ansprichst, den vielleicht nochmal ein bisschen zusammenfassen? Worum ging es da inhaltlich?
Ich habe in meinem Talk darüber gesprochen, warum Influencing gar nicht so schlecht ist, wie wir alle immer sagen und tun. Also wir machen ja wahnsinnig gerne Witze über so Schmink-YouTuberinnen oder Sami Slimani oder so, weil das sind ja peinliche Influencer und Influencerinnen. Aber es ist eben eine ganz gute Möglichkeit, mal die Lebenswelt von jungen Leuten, von vielen jungen Leuten in Deutschland, zu sehen, zu erkennen und ein bisschen nachvollziehen zu können. Und ich habe darüber gesprochen, was man von Influencing oder von Influencern und Influencerinnen lernen kann und was sie aber auch noch lernen müssen in den nächsten Jahren.
Und gibt es denn ein Thema, das du vielleicht auch vermisst hast jetzt auf dieser Republika, von dem du sagst, hey, nächstes Jahr, das wäre echt cool, wenn ihr das noch auf dem Schirm hättet und das auch sichtbar macht?
Ich habe eher das Gefühl, dass die Republika sehr, sehr gut darin ist, alle wichtigen Themen abzudecken. Ich will auch gar nicht irgendwie so handlungsanweisend jetzt Ratschläge geben, weil das mache ich vielleicht in 5, 6 Jahren, wenn ich noch mehr Bier mit den Gründern und mit Johnny Häusler, einem der Gründer der Republika, getrunken habe. Ich glaube, wenn man es schafft, noch mehr von den wirklich unglaublich klugen und wichtigen Dingen, die hier besprochen werden, so aufzubereiten, dass auch die Normalos draußen, die eben keinen Bock auf Netzpolitik und Netzgemeinde haben, so aufzubereiten, dass die das auch mitbekommen und nachvollziehen und vielleicht auf dem Schirm haben, dann würde man allen sehr helfen. Man bräuchte quasi so einen Nach-Außen-Influencer, so einen PR-Influencer. Mache ich nächstes Jahr. Johnny, ruf mich an.
Okay, das geben wir an Johnny auf jeden Fall weiter. Und vielleicht zum Abschluss noch so, was ist dein Lieblingsort hier?
Also mein Lieblingsort auf der Republika ist der Innenhof, weil es jetzt auch wahnsinnig sonnig war die ganze Zeit. Und man da eigentlich ständig von irgendjemandem Bier in die Hand gedrückt bekommt. Es gibt vegane Currywurst, die wirklich sehr lecker ist. Es gibt Süßkartoffelpommes. Man kann sich da mit verschiedenen, wirklich sehr wichtigen Leuten, die sehr wichtige Funktionen in der deutschen Online-Redaktionswelt erfüllen, darüber streiten, ob Süßkartoffelpommes jetzt lecker sind oder ekelerregend. Man socialized, man hat wirklich spannende, lustige Gespräche und trinkt Bier und wird immer tüdeliger und immer bereicherter.
Katrin, hatte ich ja schon gefragt nach deinem Panel zu Social Influencern. Du hast doch schon erklärt, was wichtig ist. Du hast auch noch einen anderen Panel begleitet, wo es ums Texten für Social Web geht. Du selber bist ja auch sehr aktiv auf Twitter, hast dir gefühlt eigene Rubriken aufgebaut mittlerweile. Ich fange aber erstmal mit dem Social Texten an. Was ist denn da wichtig? Worauf kommt es an?
Also es kommt eigentlich, es gibt ein paar Regeln, die haben aber nichts mit Social Texten zu tun, sondern einfach mit normalem Texten. Also dass die Pointe eines Satzes, also dass das überraschende Moment am Ende des Satzes ist. Das klingt banal, aber wenn man mal Witze schreibt, merkt man, dass es gar nicht so einfach ist. Also das ist so eine Grundregel, die eben, wie gesagt, nicht nur mit dem Internet zu tun hat. Ich glaube, man darf ein bisschen mehr Ironieebenen reinbringen im Internet. Das ist auch wichtig. Ich glaube, die Plattformstrategie ist ganz wichtig, dass man bei Facebook die Leute anders anspricht als bei Twitter oder Instagram. Jede Plattform funktioniert unterschiedlich. Es gibt nämlich eigentlich, glaube ich, gar nicht das Social-Texten. Es gibt immer nur das Texten für Twitter, das Texten für Instagram. Überall eine andere Ansprechhaltung, die Mechanismen verstehen und nicht einfach... Bestes Beispiel sind so die Leute, die ewig lange Monologe bei Facebook als Facebook-Posts verbreiten oder einen Screenshot von der Notiz-App machen, wo sie einen langen Text geschrieben haben und den twittern. Solche Sachen. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man weiß, wo man gerade was schreibt, weil da immer unterschiedliche Regeln gibt.
Hast du für dich da einen Weg gefunden, wo du sagst, Mensch, da, so bin ich genau bei Twitter, das bin ich und so verbreite ich da meine Nachrichten auf diese Art und Weise, ja, twitter ich letztendlich?
Witzigerweise habe ich genau darüber sehr intensiv nachgedacht in den letzten Wochen, weil ich habe das Gefühl, dass Twitter mir meine früher wirklich sehr, sehr, sehr gute Fähigkeit, Kommasetzungen zu machen, ein bisschen genommen hat. Also ich war immer sehr gut in Rechtschreibung und habe immer alles Korrektur gelesen für jeden und habe festgestellt, dass manchmal, wenn ich sehr ironische Tweets schreibe, dass es einfacher ist, die ohne Punkt und Komma zu schreiben, damit die so eine Art gehechelten Ironiefaktor bekommen und man klar merkt, das ist gerade ironisch, was Sophie macht. Es führte aber dazu, dass ich ganz oft mittlerweile gar nicht mehr fähig bin, richtig Kommata zu setzen. Das heißt, es gibt nicht den einen Modus bei mir, es gibt eigentlich mindestens zwei, nämlich der eine ist, wo ich mit normaler Interpunktion normale Dinge schreibe und es gibt dann den zweiten Modus, wo ich zugunsten des Humors schlechte Grammatik anwende oder fehlende Kommasetzung oder fehlende Satzzeichen in Kauf nehme. Ja, das sind zwei Modi, die mir gerade einfallen, aber es gibt bestimmt noch acht andere.
Und wie ist es bei deinen Beiträgen selber? Ich weiß nicht, ob es in einem Interview mit dir war oder ob das sogar bei einem Panel war, was jetzt hier war und ich habe es in einem Tweet gelesen. Da hast du sowas gesagt von wegen, hey, auf drei Witz-Tweets kommt eine Nachricht. Da wurdest du zitiert. Wie meinst du das? Weil klar, du bist dafür bekannt, doch einen gewissen Humor zu haben, den du auch ganz offen nach außen trägst, was ja auch super ist. Weil es auch einfach, warum nicht? Warum soll man es nicht machen einfach? Ist ja auch beim Kerl, würde niemand auf die Idee kommen, zu hinterfragen, ah, guck mal, der macht jetzt einen Gag. Und da setzt sich ja auch dafür sehr intensiv ein. Wieso aber dieses Statement von wegen drei Gags, eine Nachricht?
Ja, ich glaube, bei dieser... Das war jetzt weniger ein, das bezog sich weniger auf Twitter, sondern eher auf Instagram Stories, wo ich halt auch mal längere Stories mache, wo ich politische Sachverhalte erkläre. Und die Frage war da eher, wie schaffe ich es denn zielgruppengerecht, diese Inhalte zu vermitteln? Und auf Instagram folgen mir andere Leute als auf Twitter. Und da habe ich irgendwann festgestellt, dass sie jünger sind, weniger Politik interessiert, weniger medienaffin, weniger medienintuitiv, kann man gewisserweise sagen. Und da habe ich so die ganz grobe Faustregel, dass ich einfach darauf achte, dass das Verhältnis von Informationen zu Gag oder zu unterhaltsamen Inhalt oder unterhaltsamen Moment gesund ist. Dass ich nicht 1:30 Inhalt baller, weil dann wird es ganz schnell so ein Erklärvideo. Es gibt so diese Erklärvideo-Formate auf YouTube, die sich so ganz klinisch anfühlen irgendwie in gewisser Weise. Und das möchte ich nicht. Und darauf bezog sich das. Also ich erzähle, dass Peter Altmaier Kanzleramtsminister war und dann mache ich aber ganz schnell noch Quatsch mit irgendwas, was im Bild steht. Hier, guck mal, ein Falafel, der durch die Gegend fliegt. Peter Altmaier, so ungefähr. Aufmerksamkeitsspanne von jungen Leuten nicht überschätzen. Ich habe nämlich auch eine sehr kurze.
Und mit Bildern sind wir genau da, wo ich hin wollte. da machst du auch bei Twitter, jetzt, um das an die andere Plattform zu nehmen, recht viel. Und zwar, wenn es Bilder gibt von Politikern, von Personen aus dem öffentlichen Leben, die sich hervorragend dafür eignen, sie in einen ganz anderen Kontext zu werten. Jüngstes Beispiel war Lars Klingbeil, der in Dortmund-Trikot war, meine ich.
Du sagst auch Lars Klingbeil.
Das heißt Klingebiel, das ist, ne?
Nee, Klingbeil. Die haben nämlich in der Anstalt Klingbeil gesagt. Und er heißt aber Klingbeil. Und jetzt ist alle richtig, warum man Klingbeil sagt.
Andere werden...
Lars Klingbeil.
Klingbeil. Entschuldige.
Ist okay. Nee, ist okay.
Hm. Egal. Es geht um Bilder.
Sendet ihr das uncut? Bin ich jetzt unsympathisch?
Ich könnte jetzt cutten. Aber ich lasse es so, weil ganz ehrlich, okay. Ist ja mein Fail.
Aber nee,
ich kann einfach sagen, du hast letztens, ganz jüngstes Beispiel, das ist Lars Klingbeil. da gab es ein Bild, er hat ein Trikot geschenkt bekommen, aber das ist ja so eins von vielen. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, Mensch, geil, die bieten sich dafür an, sowas draus zu machen?
Ja, ich habe das erste Foto war auch eins, was Lars Klingbeil, der SPD-Generalsekretär, hat ein Selfie gemacht mit dem Parteivorstand. Und das sieht halt sehr süß aus, weil es ist ein bisschen so, wie wenn die eigenen Eltern im Urlaub sind und einem ganz begeisterten Selfie schicken. Das Wetter ist traumschön, Sophie, viele Grüße vom Strand. So ungefähr, halt wirklich so ein bisschen kartoffelig. Und ich dachte, wenn man kann das ja aus dem Kontext reißen und habe das Bild genommen und habe da eben ganz, ganz viele Tweets gemacht, wo ich immer wieder verschiedene Kontexte erstellt habe. Also einmal sowas Albernes wie 187 GroKo-Bande, einmal aber hat ein ehemaliger, ich glaube, Stern-Chef Philipp Jessen hat auf jeden Fall irgendwas von wegen das... Marketing-Team des Outlets Metzing wünscht Ihnen bereits jetzt frohe Weihnachten. Also einfach Bildüberschriften, die es komplett aus einem Zusammenhang reißen und das wurde dann sehr schnell sehr erfolgreich und mittlerweile ist es so ein Running Gag, so ein Meme eigentlich, es ist ein Meme geworden, dass ich Fotos geschickt bekomme von Politikern, Politikerinnen, beziehungsweise drunter verlinkt werde, wenn die gepostet werden. In dem jüngsten Beispiel von Lars Klingbeil, der ist großer FC Bayern München-Fan, das trägt er auch sehr offen in der Öffentlichkeit vor sich her und hat dann in irgendeinem Ortsverbandstreffen ein BVB-Trikot bekommen mit seinem Namen drauf. Und das habe ich gesehen bei Instagram und er hat mir es freundlicherweise dann auch geschickt als Rohdatei, damit ich es in richtiger, ausreichender Größe habe, um mich drüber lustig zu machen. Also die Leute finden es eigentlich so lustig, dass sie mir die Bilder sogar selbst schicken.
Also es ist nicht nur mehr dieses anfänglich, hey cool, wir sehen da was, wo... sie sich vielleicht selber so ein bisschen ungeschickt manchmal auch darstellen und wir können da was Witziges draus machen. Sie nehmen es auch wahr als, hey, es ist ja eine nette Art und Weise, wie mit uns dann umgegangen wird, auf eine vielleicht auch also letztendlich eine satirische Weise.
Also es kommt darauf an, was für ein Typ Mensch man ist. Also gerade Lars oder ich habe auch mit Kevin Kühnert das öfter gemacht, die sind halt beide sehr lustige Typen, die haben sehr viel Humor und auch sehr viel Sinn für Selbstironie. Und die können da super mit um und die können dann solche Fotos quasi auch gezielt machen, aber nicht, weil sie sagen, oh, dann kann so viele Bildüberschriften machen, sondern einfach, weil sie sagen, das ist schon... Ein sehr lustiges Foto, wenn ich als FC Bayern München-Fan dieses Trikot bekomme. Das heißt, je lustiger und humorvoller die Politiker an sich und Politikerinnen, desto mehr Bilder kommen dabei raus. Dorothee Bär zum Beispiel ist, glaube ich, auch eine sehr lustige Frau und wird unterschätzt in Sachen Humor und postet ganz viele Fotos mit so einer leichten Ironie-Layer und alle denken, oh, was ist das denn jetzt? Wie bräsig ist das denn? Aber ist sie eigentlich einfach nur wahnsinnig witzig. Hoffe ich zumindest. Das heißt, manche finden es dann wirklich cool, aber ich glaube nicht, dass Leute wirklich gezielt Fotos gemacht werden, damit sie sagen, oh, Sophie kann da jetzt mal Bildüberschriften finden.
Und wenn, sind sie sehr geschickt, muss man sagen.
Nee, das durchblicke ich. Ich halte mich natürlich immer für mindestens eineinhalb Schritte schlauer als die Leute, über die ich Witze mache. Und ich bin, also Lars, Kevin, wenn ihr das hört, ich bin deutlich schlauer als ihr. Liebe SPD-Grüße. Nee, das könnte funktionieren. Das könnte natürlich sein, dass jemand wie Lars Klingbeil das missbraucht. Aber wir haben einen, glaube ich, einen ganz beruflich-freundschaftlichen Weg gefunden, damit umzugehen, dass ich mich über ihn lustig mache und er davon in Sachen Reichweite profitiert. Und Reichweite und Ansehen vor allem.
So, ein letztes Thema würde ich noch rangehen.
Gerne.
Dafür setzt du dich aktiv ein und auch wieder mit Humor setzt du dich dafür ein. Die Art und Weise, wie mit Frauen in der Comedy zum Teil umgegangen wird, wie mit Frauen im Alltag umgegangen wird. Es gab jetzt auch im Rahmen der Republika verschiedene Veranstaltungen, die natürlich nochmal MeToo in den Fokus gesetzt haben. Wie hast du es wahrgenommen? Weil du wirst damit konfrontiert, kommst aus dem Slam-Poetry-Bereich am Anfang mal, hast dann dein Radio-Volo gemacht und bist jetzt öffentliches Gesicht mittlerweile einfach, als Person im öffentlichen Leben. Wie gehst du damit um, wenn echt ziemlich depperte Kommentare dann dir in die Pinnwand geklatscht werden, dir bei Instagram zugeballert werden? Hat sich das verändert vielleicht auch im Laufe der Zeit?
Also ich glaube, ich werde nicht anders behandelt, seit ich irgendwie ein öffentliches Gesicht bin. Es hat sich nur verstärkt natürlich, es wurden mehr Nachrichten, aber die Symptomatik ist ja immer noch dieselbe. Also Frauen werden immer noch öfter irgendwie auf ihr Aussehen reduziert oder öfter sexuell belästigt. Also ich hatte die Situation vor einem halben Jahr oder so mit einem Kollegen, Moritz Neumeier, der ist Comedian und postet jede Woche ein Video, das ist auch ein Funkformat, postet ein Video, wo er sich über politische Inhalte auslässt oder da irgendwie ein kleines Video zu macht und seine Meinung zu sagt. Und wir haben mit den gegenseitigen Handys rumgespielt irgendwie. Und er hat dann mal, er kriegt also auch viele Nachrichten, macht viel im Internet, hat eine große Reichweite. Und er war dann völlig schockiert, als er meine Privatnachrichten gesehen hat, weil das halt auf Facebook nur Kerle sind. Also es war zu der Zeit einfach wirklich, die Postfach war voll von aktuellen Nachrichten von irgendwelchen Kerlen, die mir gesagt haben, hey, also entweder war es ein bisschen schmierig flirty, hey, na. Oder es waren halt Kerle, die mich auf eine sexuell gewalttätige Art und Weise mit Hass überschüttet haben. Und er war völlig fassungslos davon, wie sehr sich unsere Kommentare unterscheiden, weil er meinte, krass, er kriegt einfach entweder inhaltliche Kommentare, die sind, du bist scheiße, du hast Unrecht, oder die sind halt, danke für das Video, aber ich habe da eine andere Meinung. Und meins war eben entweder nur, ich will dich vögeln oder ich will, dass du vergewaltigt wirst. Das, um das mal knapp zusammenzufassen. Und da wurde mir wieder vor Augen geführt, wie sehr sich das immer noch unterscheidet. Und das ist ein total krasses Thema, das ist total wichtig. Es ist total wichtig, dass sich das ändert. Und ich glaube, das ändert sich eben nur, wenn man da mit seiner eigenen Art mit umgeht. Und meine Art ist einfach immer humorvoll und tendenziell immer ein bisschen entspannter, als das vielleicht die komplette ernste Journalistin machen würde. Ich bin halt eine Comedy-Autorin irgendwie im weitesten Sinne oder Moderatorin. Und mein Umgang mit allem ist eher humorvoll und ich glaube auch, dass das Thema Feminismus und Sexismus, so ernst diese beiden Themen sind und so übergreifend die vor allem sind, weil die ja jeden gesellschaftlichen Bereich unseres Lebens in irgendeiner Weise tangieren oder ganz durchdringen, dass der Umgang damit nicht besser oder erfolgreicher wird, nur weil man das mit einem bierernsten Gesicht macht oder da keine Witze mehr drüber macht. Ganz im Gegenteil. Ich habe da einfach Bock, Witze drüber zu machen, weil ich glaube, mit Witzen holt man mehr Leute ab als mit ernsten Debatten teilweise, auch wenn das kann man traurig finden auf einer Metaebene, aber während andere Leute drüber diskutieren, ob es traurig ist, Witze über Feminismus zu machen, mache ich Witze über Feminismus und hole damit mehr Leute ins Boot als die gerade keine Witze über Feminismus machen.
Hast du dann vielleicht noch so als letztes Schlusswort eine Nachricht an die Typen, die trotzdem nicht aufhören werden, so sinnbefreit Kommentare zu schreiben, anstatt einen sinnvollen Diskurs zu gehen?
Oh, ich hoffe, wir können alle mal Bier trinken. Die müssen natürlich bezahlen. Und solange sie mich nicht anfassen und angehen, können wir gerne super entspannt drüber sprechen, warum sie der Meinung sind, dass es cool ist, Frauen Pimmelfotos zu schicken. Und das meine ich jetzt tatsächlich völlig ironiefrei. Ich finde es wirklich spannend. Es gibt dann meistens keine gute Situation. Es gibt, wenn man erstmal nackten Pimmel geschickt bekommen hat, ist es keine gute Gesprächsgrundlage mehr, um zu sagen, hey, lass uns mal über die wirklich wichtigen Dinge der Gesellschaft sprechen. Aber ich finde es spannend, bei jedem Menschen, der mir Hass schickt oder mich sexualisiert oder irgendwie krasse Hasskommentare schreibt irgendwo, zu wissen, warum er das macht. Und ich sage jetzt bewusst er, weil ich kriege tatsächlich exakt null Hassnachrichten von Frauen. Das heißt nicht, dass Frauen keine Hassnachrichten schreiben, aber ich kriege keine. Finde ich total spannend, würde mich sehr interessieren, weil das sind keine schlechten Menschen. Das sind wahrscheinlich sehr traurige Menschen, sehr unsichere Menschen, aber ich finde das schon spannend. Ich finde mit allen Reden erstmal radikales Verständnis für die Gegenseite und dann kann man sich immer noch umentscheiden und die Gegenseite scheiße finden.
So, wir haben es gehört. Reden. Reden ist das Zauberwort. Sophie Passmann, danke dir.
Danke dir.